ARD.
Ach ja, seht ihr das auch, wie wir mit der Kamera über ein grünes Paradies fliegen? Über ein paar kleine Hügelchen, vielleicht aber auch über ein Gebirge und über Wasserfälle hinweg, einen Fluss entlang. Und bestimmt wandert irgendwo eine wild zusammengewürfelte Gruppe durch die Landschaft. Hier hat ein Komponist geschafft, dass wir bei dieser Harmoniefolge in den Streichern direkt an Mittelerde denken. Eigentlich eine sehr simple und harmonische Akkordabfolge, drei Klänge, mit einer kleinen, aber feinen Eintrübung. Und durch die sind wir nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern in einer fantastischen Welt voller Hobbits, Zauberer und Elben, in der musikalischen Welt des Kanadiers Howard Shore. Es war eine lange Wartezeit zwischen dem letzten Herr-der-Ringe-Teil 2003 und dem ersten Hobbit-Film 2012. Tolkiens Kinderbuch Der kleine Hobbit, riesengroß von Peter Jackson über drei Filme gestreckt. Stellt euch aber mal das Gefühl vor, oder vielleicht erinnert ihr euch ja sogar noch, wie ihr endlich im Kino sitzt und diese Musik hier losgeht. Die neuen Filme wollen in ihrer Machart und in der Stimmung direkt an die Nostalgie und natürlich auch den Erfolg der Herr-der-Ringe-Trilogie anknüpfen. Ich bin Malte und wenn ihr unseren Filmmusik-Podcast schon länger hört, dann wisst ihr, Howard Shores musikalische Arbeit in Mittelerde ist so ein bisschen mein Spezialgebiet. Und ich habe mich im Verlauf dieser drei Hobbit-Filme immer mehr gefragt, ob das noch mein Mittelerde ist, also so wie ich es kenne. Und ich bin immer noch unentschlossen. Und deshalb gibt es zwei Folgen zum Hobbit. Im ersten Teil meiner Hobbit-Analyse will ich erstmal zeigen, was toll ist an diesem Musikuniversum. Also wie hier die bekannte Musiksprache erweitert wird und auch neue Stimmungen erfunden werden. Das ist also so ein bisschen eine Wohlfühlfolge. Und der zweite Teil nächste Woche, der ist dann was für alle Fans vom Meckermalte. Denn da zeige ich euch, was für mich nicht aufgeht in diesem Score. Also, jetzt erstmal, warum fühlen wir uns besonders im ersten Teil der Trilogie, eine unerwartete Reise, wieder zu Hause in diesem Mittelerde-Filmuniversum?
Scoresnacks. Die Musik deiner Lieblingsfilme.
Das hier ist uns sehr vertraut. Die Musik des friedlichen grünen Auenlandes, die Heimat der Hobbits. Hier lebt unser Hauptcharakter Bilbo Beutlin. Bilbo steht als etwas gemütlicher und behäbiger Hobbit im Mittelpunkt der Geschichte. Im Verlauf seiner Reise wird aber klar, dass er mehr drauf hat, als es den Anschein macht. Und deshalb bekommt er auch viele verschiedene Musikstimmungen. Das hier, das erinnert zum Beispiel ein bisschen an einen gemütlichen Schreitanz aus der Renaissance. Und Shore komponiert ihm auch extra ein Thema, was an das Hobbit-Thema erinnert, aber durch die Moll-Klangfarbe einen nachdenklichen Touch bekommt. Das finde ich wunderschön. Übrigens, die erste Scoresnacks-Folge aller Zeiten, Hoffnung für Hobbits, beschäftigt sich genau mit dieser Auenlandmusik. Hackbrett, Tin Whistle, Flöten und Streicher in simplen drei Harmonien. Shore hatte für den Herr der Ringe, für das Volk der Hobbits bereits eine Musiksprache ausgearbeitet. Und die kann er jetzt wieder nutzen und sie dezent auf Bilbos Charakter anpassen. Und ihm dann richtig viele Themen mit auf die Reise geben. Diese Mission war also gar nicht so schwer. Aber es gibt ja noch mehr Protagonisten als nur Bilbo Beutlin.
Ah, Essen ist fertig. Ein knisterndes Kaminfeuer, eine gute warme Mahlzeit, ein kuscheliger Bademantel und niemand nervt. Bilbo hat es sich in seiner Höhle Beutelsend gemütlich gemacht. Der perfekte Abend. Da klingelt es an der Tür. Dabei erwartet Bilbo doch niemanden. Vor der Tür steht ein haariger, grimmiger Zwerg. Sie begrüßen sich höflich. Dann betritt der Zwerg ohne Einladung die Höhle und sucht nach Essen. Der Hobbit ist zu höflich, um zu widersprechen, und hofft, dass sein Gast bald wieder geht. Doch dann klingelt es schon wieder. Und wieder und wieder. Immer mehr Zwerge kommen in aller Selbstverständlichkeit in seine Höhle und machen aus dem ruhigen Abend ein stressiges, lautes Gelage. Ganz zum Schluss kommt der Anführer der Zwerge. Ein ernster, verschlossen wirkender Typ. Sein Name ist Thorin Eichenschild.
Zwerge hatten in Jacksons Herr-der-Ringe-Universum bisher nicht viel eigene Musik. Gimli zum Beispiel hat in den Gefährten gar kein eigenes Thema. Eine Berührung mit dem Volk der Zwerge aber gibt's. Im ersten Teil Die Gefährten wandert die Gemeinschaft durch die Minen von Moria und das Zwergenreich Khazad-dûm. Und das klingt dann so. Ein langsamer Choralsatz mit Streichern und Hörnern, sehr gesetzt und monumental, so wie die Steinbauten der Zwerge. Zeitlos und für die Ewigkeit. Robust, so wie die Kerle ja auch aussehen. Und natürlich greift Shore das jetzt für seine Zwerge im Hobbit wieder auf. Der Erebor, der einsame Berg und das verlorene Zwergenkönigreich klingt so. Ein Horn, das ist ein Instrument des Gebirges, das hier in einem sauberen Dreiklang aufsteigt. Königlich und nach oben gerichtet. Wiederholt wird das Thema dann von einer Oboe, die dem Ganzen nochmal einen sentimentalen und vielleicht auch ein bisschen traurigen Anklang gibt. Das spoilert die Gefahren der Reise. Außerdem hört man hier auch ein Motiv, das für den Willen des Anführers Thorin Eichenschild steht, der mit seiner Truppe sein Königreich zurückfordern will. Ihr hört bestimmt direkt, die Themen sind verwandt. In den Instrumenten, aber auch im Tonumfang und im ganzen Gestus. Die Zwerge, Thorin, der Berg, das alles ist verknüpft. Diese Zwergenmusik, die mir hier so logisch und stimmig erscheint, war den Hobbitmachern um Peter Jackson damals aber nicht genug. Sie wollten noch etwas für die reisende Gemeinschaft. Also wie dieses Gefährtenthema hier im Herrn der Ringe. So ein Thema wie ein kurzer Trailer und ein Markenzeichen für die Filmreihe. Und so kam es, dass im Hobbit die neuseeländische Mittelalter-Musikkombo Plan 9 den Zwergen noch für die Dreharbeiten ein extra Lied komponiert hat. Im Stil eines traditionellen schottischen Gesangs, den die Zwergendarsteller dann auch selbst singen. The misty mountains cold, to dungeons deep. In der Szene in Bilbos Höhle ist das dann Source Music, also Musik, die sowohl wir Zuschauenden als auch die Helden auf der Leinwand kennen. Und der Komponist Howard Shore integriert dann diesen Gesang in seinen Score. Er macht daraus das großinstrumentierte Erkennungsthema der Zwergengemeinschaft. Das hören wir dann bei den epischen Kamerafahrten über die Wanderer hinweg und es schreit uns förmlich an: Hey, du schaust dir einen epochalen Film, der in Mittelerde spielt. Okay, wir haben hier also jetzt die Musik für unsere Helden im Hobbit. Ganz logisch entwickelt aus der bereits bestehenden musikalischen Welt von Mittelerde. Und mein Nerdherz schlägt höher. Schauen wir mal, ob das bei den Bösewichten ebenso aufgeht. Dann wäre die Ausgangslage unserer Musikreise durch die Filme eigentlich ziemlich gut.
Die Feinde der Zwergengemeinschaft sind mächtig. Der fürchterliche Azog, ein bleicher Ork mit vernarbtem Gesicht, wird nicht ruhen, ehe er seinen Erzfeind Thorin Eichenschild aufgespürt hat. Ob zu Fuß oder auf dem Rücken seines Wargs, Azog der Schänder wird die Söhne Durins bis ans Ende der Welt jagen.
Die Orks, die kamen in Shores Musik bisher nur als Fundament des Sauron-Motivs vor, also als das Werkzeug des Oberbösewichts. Eine absteigende Folge von Terzen nach unten. Azog ist nun aber ein Protagonist. Aber sein Motiv ist noch sehr klar an diese maschinenhafte Musik der Orks angelegt. Nur ein bisschen gedehnt und verstärkt mit Blechbläsern, die ihre Töne extra hässlich klingen lassen. Und das klingt auch schon echt übel. Aber der Gegner Nummer 2, der ist noch um einiges gefährlicher.
Aus den Schatten des Düsterwaldes erheben sich die uralten Mauern der Festung Dol Guldur. Dort regt sich das Urböse, ein Nekromant, ein Meister dunkler Zauberkunst. Sein Wille ist Finsternis und sein Streben könnte ganz Mittelerde in Dunkelheit stürzen, bis nur noch die Erinnerung an das Licht bleibt.
Denn der Nekromant ist sozusagen die Urform von Sauron. Und dessen Motiv haben wir ja vorhin gehört. Und ja, das Thema des Nekromanten ist sozusagen sein Thema in Reinform. Also noch ein bisschen zarter und ohne den Ork-Unterbau. Denn bisher ist er ja nur ein böser Hexenmeister ohne Armee. Soweit ist das musikalisch total logisch.
Doch der größte Feind der Zwerge ruht im Herzen ihres eigenen Reiches, in den Hallen Erebors, tief unter Stein und Berg, schläft der Drache Smaug, gebettet auf unermesslichen Schätzen. Doch sein Schlaf ist trügerisch, denn in seinen Träumen lodert noch immer das Feuer, das einst Städte verzehrte.
Und ganz am Ende des ersten Hobbit-Films, da hören wir zum ersten Mal Smaugs Motiv. Und genau wie der Shot auf den Drachen im ersten Film, ist das eigentlich der perfekte musikalische Cliffhanger für das Ende dieser Folge. Denn warum ich mit Smaugs Motiv, beziehungsweise mit der Musik, die dann kommt, so meine Probleme habe, das hört ihr dann in der nächsten Folge. Scoresnacks ist eine Produktion von SWR Kultur. Ich bin Malte Hemmerich, Host und Autor dieser Folge. Sprecherin und Redaktion Henriette Schröers. Technik Alexander Leier. Assistenz Annika Kiechle.
Doch nun, ihr Hörer, sei euch ein Wunsch gewährt. Nennt uns den Klang, den ihr liebt, den Soundtrack, der euer Herz bewegt, und sendet ihn uns, sei es durch Botschaft an podcasts@swrkultur.de oder durch einen Kommentar. Und wenn euch diese Reise durch die Musik gefiel, so haltet fest an ihr. Folgt uns auf Spotify und Co. und schenkt uns 5 Sterne, damit das Licht dieser Klänge weitergetragen werde in alle Lande.
Und jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Ich hatte nämlich die Gelegenheit, Roland Emmerich eine Frage zu stellen. Roland Emmerich ist der erfolgreichste deutsche Regisseur in Hollywood, bekannt durch diese Blockbuster wie Independence Day, Stargate oder The Day After Tomorrow. Und ich habe gefragt, Roland, was sind eigentlich deine Lieblingsmovie-Soundtracks?
I'm a big admirer of John Williams. Naturally, you know, like John Williams wrote some movie scores, for example, Jaws. I mean, it's very, very simple. And I think Spielberg at the beginning was probably really totally shocked, but then he kind of used it and that went into music history.
Und weil Roland Emmerich international unterwegs war, hier die Übersetzung. Ich bin ein großer Bewunderer von John Williams und seiner Filmmusik zu Der weiße Hai. Die Musik dort ist ganz einfach. Und ich glaube, Spielberg war am Anfang schockiert, aber dann hat er die Musik eingesetzt und sie hat Musikgeschichte geschrieben.
Ab jetzt könnt ihr in der ARD-Mediathek die Doku Meister der Apokalypse Roland Emmerich kostenlos streamen. Und zu seinem Lieblingsscore, Der weiße Hai von John Williams, haben wir natürlich auch eine Scoresnacks-Folge, findet ihr unter dem Titel Streicher des Todes.